Wir nehmen unsere Bibeln und wir bleiben im Römerbrief. Wir haben eben 3 oder 4 Verse davon gelesen und wir lesen im ersten Kapitel 2 Verse. Das ist unser Predigttext. Römer Kapitel 1 und die Verse 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das ist ein relativ kurzer Predigttext, 2 Verse. Es ist aber eine Schlüsselstelle in diesem Römerbrief. Er ist relativ vorne, relativ am Anfang des Briefes. Wir sind mitten im ersten Kapitel. Und Paulus hat bis jetzt viel vom Evangelium gesprochen in seiner Einführung in diesem Brief an die Römer. Das Evangelium ist sein großer Auftrag. Sein Lebensauftrag. Er ist Verkündiger des Herrn Jesus Christus. Er ist Evangelist. Er predigt das Evangelium. Im allerersten Vers des Briefes heißt es, er ist ausgesondert für das Evangelium Gottes. Im Vers 9 heißt es, dass er Gott dient an dem Evangelium. Wir erinnern uns, dass der Apostel Paulus, als er diesen Brief geschrieben hatte, der war noch nie in Rom gewesen. Also er schreibt gewissermaßen an Unbekannte. Er hat von ihnen gehört, vielleicht viel gehört, aber er war noch nie dort auf seiner Reise. Aber er will unbedingt auch dort hingehen und das Evangelium predigen. Das lesen wir im Vers 15. Vers 15 ist kurz vor unserer Stelle. Ich bin willens, euch in Rom das Evangelium zu predigen. Und dann folgt dann unsere Schlüsselstelle, dann folgen unsere 2 Verse. Und diese Verse, die haben es in sich. Es ist sehr viel eingepackt in diesen 2 Versen. Sie sind wie die Startrampe für den ganzen Rest des Briefes, für alles, was er noch später ausführen wird, über das Evangelium, über die Menschheit, das menschliche Herz, über Christus, über den Glauben, über die Kirche. Das startet alles hier in dieser Aussage, in diesen 2 Sätzen, diese 2 Versen. Es ist eine meisterhafte Reise, die er durch wunderbare Wahrheiten von Gottes Werk führt. Und hier stecken schon in diesem Vers die Stichworte und die Themen, schon im Keim. Und mittel in diesen Versen, mittendrin in diesen Versen steht der Begriff, ihr habt gemerkt, wir haben es vorhin angesprochen, der Begriff der Gerechtigkeit. Mittendrin, Vers 17, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit. Und was ich in diesen Minuten, in dieser Predigt hervorheben will, ist die zentrale Stelle der Gerechtigkeit in diesem ganzen Brief, in diesem ganzen Unterfangen des Evangeliums. Die Gerechtigkeit steht tatsächlich in einer zentralen Stelle. Und wir wollen Zeit verbringen, zu denken miteinander. Ich weiß, diese Nachmittags Gottesdienst wird irgendwann einmal zu einer Gemeindeschulung mutieren. Ich fordere euch auf, vielleicht wie ein Lehrer, ein Schüler zu denken, mitzudenken, was ist die Gerechtigkeit? Was sollen wir lernen über die Gerechtigkeit? Und wir werden uns, großes Thema, aber wir werden uns von diesen 2 Versen leiten lassen in diesen paar Minuten. Aber denk einen Moment nach. Denk du einen Moment nach, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, gerecht sein vor Gott oder von Gottes Gerechtigkeit, was sagen wir damit? Was bedeutet Gerechtigkeit? Was verstehst du unter Gerechtigkeit? Nicht alle sind deutsche Muttersprache hier, vielleicht die wenigsten. Wie ist dieses Wort in deiner Muttersprache? In meiner Muttersprache ist das zum Beispiel Righteousness.
Justitia.
Justitia. Es ist alles eine Übersetzung natürlich von biblischen Worten, von biblischen Begriffen. Und ich würde behaupten, dass ein präzises, möglichst präzises Verständnis von diesem Wort Gerechtigkeit, von diesem Begriff der Gerechtigkeit, ist sehr wichtig für uns. Sie ist kompliziert geworden, dieser Begriff. Es ist sehr vielschichtig geworden, komplex. Aber ich versuche immer wieder, die Dinge auf etwas Einfaches zu bringen, zuerst einmal. Und ganz einfach kann man sagen, die Gerechtigkeit heißt, im Recht sein. Das steht schon im Wort, im Deutschen, ne? Recht, Gerechtigkeit. Im Recht sein, aufrecht sein, aufrecht, gerade, richtig. Richtig. Es heißt also, sich in einem Zustand der Rechtschaffenheit zu befinden, in einem Zustand des Rechtsseins. Vollkommene Integrität, integer. Nicht verkehrt, nicht krumm, nicht in einer Weise verdorben oder korrupt. Nein, aufrichtig, richtig, gerecht. Diese Verse reden von Gottes Gerechtigkeit. Und weil Gott Gott ist, ist er vollkommen gerecht. Also wenn wir die Bedeutung der Gerechtigkeit anschauen wollen, dann sollen wir Gott anschauen. Gott ist vollkommen gerecht, vollkommen richtig. Sein Wesen, seine Wege, seine Absichten, seine Gedanken, sein Wille, seine Gefühle, sie sind alle vollkommen richtig. Nichts Falsches an all diesen Dingen, die Gott hat. Wir dagegen, ich, du, wir sind nicht richtig. Ich denke, das wissen wir, wenn wir uns anschauen. Wir sind nicht so richtig, wie Gott richtig ist. Wir sind nicht mehr gerecht. Wir waren einmal gerecht. Paulus sagt in Römer 3, wir haben es schon gelesen, Römer 3, 23, alle haben gesündigt. Alle Menschen haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Weg von Gott, weg von seiner Herrlichkeit. Wir sind nicht mehr gerecht. Die Sünde hat die Rechtschaffenheit verdorben, mit der uns Gott ursprünglich geschaffen hat, mit der Adam und Eva geschaffen wurde in Rechtschaffenheit, in Gerechtigkeit. So wurden sie geschaffen. Sie waren gerecht. Aber sie haben es vermasselt. Sie haben gesündigt. Und naja, die Sünde kam. Wir sind also nicht gerecht. Und das ist das große Problem. Gott ist gerecht und wir sind nicht gerecht. Aber wir möchten gerne gerecht sein, würde ich behaupten. Alle wollen richtig sein. Habt ihr das gemerkt im Leben? Alle wollen Recht haben. Warum? Warum wollen sie Recht haben? Weil wir eigentlich gerecht geschaffen wurden, ursprünglich in Adam. Recht sein, richtig sein, ist Teil von unserer gottgegebenen Natur. Das heißt, alle wollen, auch in der Sünde, wollen Recht behalten. Ein tief verwurzeltes Verlangen nach diesem Zustand des Rechtes. Und wenn wir uns umschauen in unserem Leben, in unserem Alltag, vielleicht umschauen selber in unserem Herzen, sehen wir das auf verschiedene Art und Weise. Ich gebe euch ein paar Beispiele, die ich sehe. Mein Wunsch, im Recht zu sein, richtiger als alle anderen. Ich habe Recht. Oder meine Meinungen soll ich lautstark geben, weil meine Meinungen richtig sind, weil ich Recht habe. Oder mein richtiges Verständnis von allen möglichen Angelegenheiten lautstark behaupten, selbst wenn ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich bin plötzlich Experte für alles. Ich habe eine Meinung, weil ich Recht habe. Oder ich insistiere, ich bestehe darauf, dass meine Gefühle, meine Neigungen rein und richtig sind, obwohl sie es vielleicht alles andere sind als rein und richtig. Seht ihr, was ich meine? Vielleicht erkennt ihr das auch in euch oder in anderen Menschen. Wahrscheinlich, habe ich nicht gehört, wahrscheinlich in sich selber. Dieses Verlangen nach Richtigkeit, Recht zu haben, das ist eine Art Gerechtigkeit. Aber wir nennen das etwas anders. Das ist die Selbstgerechtigkeit. Und das ist Gift. Die Selbstgerechtigkeit ist Gift. Es ist einfach der plumpe Versuch von Gottlosen, eine Art Recht vor Gott zu behaupten. Aber Gott, ich habe doch Recht. Es ist aber leider so, dass im Gespräch, in der Gesellschaft, wenn wir das Wort Gerechtigkeit brauchen, wird eigentlich oft nur Selbstgerechtigkeit verstanden. Wenn das Wort verwendet wird, ist es verdorben worden. Und Gerechtigkeit ist Selbstgerechtigkeit geworden. Und wenn du meinst, du willst gerecht sein, wenn du das sagst, dann meinen die Leute, du bist ein Wichtigtuer, du bist selbstgefällig. Oder vor allem, denke ich, im Deutschen, Gerechtigkeit, das wird oft auch mit Fairness verwechselt. Fair sein ist gerecht zu sein. Soziale Gleichheit zum Beispiel. So, wenn ich gerecht bin, so muss ich in meinem Umgang mit anderen fair sein. Fairness ist vielleicht nicht unbedingt schlecht, aber das reduziert die ganze Sache mit der Gerechtigkeit auf einer rein menschlichen Ebene. Nur im Vergleich zu anderen Menschen. Und Gott wird plötzlich nicht mehr erscheinen. Oder noch schlimmer, Gott wird als ungerecht gestempelt, weil er nicht fair handelt in dieser Welt. Wir sollen dringend unser Verständnis für die Gerechtigkeit überprüfen und auch korrigieren. Wenn wir nur Fairness verstehen, wird Gott überflüssig. Wenn wir uns vor der wahren Gerechtigkeit zurückschrecken, weil das zu schwer ist, zu bedrohlich, dann schrecken wir eigentlich vor Gott zurück. Aber wir müssen zu Gott kommen. Es bringt nichts, von Gott zurückzuschrecken. Letztendlich, wir müssen zu Gott kommen. Gerecht zu sein ist etwas, wonach wir uns doch sehnen sollten. Wir müssen wünschen, gerecht zu sein. Nicht, weil wir uns selbst lieben, nicht, weil wir selbst gerecht sind, sondern weil wir Gott lieben. Weil wir danach streben wollen, immer mehr uns mit unserem Herrn Jesus Christus vereint zu sein. Immer mehr wie Jesus zu sein. Deswegen müssen wir nach Gerechtigkeit trachten. Kommen euch diese Worte bekannt vor. Matthäus 6, Vers 33, eine meiner Lieblingsverse Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Und was kommt dann? Manchmal machen wir diesen Satz nicht zu Ende. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, heißt es. Das sind die Worte Jesu. Jesus bringt die Gerechtigkeit Gottes in eine ganz wichtige Stellung. Und Paulus auch. Paulus auch. Paulus ist ein sehr logischer, tiefgründiger Denker. Auch wie er schreibt, ist er logisch, detailliert, vielleicht manchmal zu komplex für uns, um schnell zu lesen. Habt ihr das auch gefunden? Paulus ist schwierig, weil er sehr, sehr, sehr logisch und gründlich denkt. Und in seinen Schriften sehen wir oft das Wort denn, weil, denn. Er will immer weiter nach dem tiefliegenden Grund suchen. Er ist immer bestrebt, die Sachen auf den Grund zu gehen. Und ha, welche Überraschung, in unserem Text finden wir das Wort denn dreimal. In diesen zwei Versen dreimal, mindestens im Original. Er will das Evangelium predigen, Vers 15. Dann kommt unser Vers, denn, warum will er das predigen? Denn er schämt sich nicht des Evangeliums. Denn, warum? Denn es ist die Kraft Gottes zum Heil. Aber warum? Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Also diese Stufen nach den Begründungen, die landen auf der Gerechtigkeit. Letztlich geht es also darum, die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. So wichtig ist die Gerechtigkeit. So gewichtig ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, hier steht ja mitten in diesen zwei Versen. Und sie wird in Beziehung gebracht zu zwei Dingen. Und ich will in den restlichen Minuten, die wir noch haben, ich will mit euch die Gerechtigkeit noch etwas verstehen anhand von diesen zwei Begriffen, diesen zwei Ausdrücken, die Paulus bringt. Das ist einmal Kraft und Leben. Das sind Ausdrücke oder vielleicht wie Auswirkungen der Gerechtigkeit. Kraft und Leben. Und diese Begriffe sollen unser Verständnis der Gerechtigkeit etwas ausmalen, etwas Farbe geben. Das Evangelium, haben wir gelesen, ist die Kraft Gottes zum Heil. Die Kraft Gottes zum Heil. Dass Gottes Heil in die Welt überhaupt gekommen ist, dass Menschen von ihren Sünden gerettet werden, dass du gerettet bist, das ist ein Beweis für die Kraft des Evangeliums. Wir sind gerettet, weil das Evangelium gepredigt wurde. Aber worauf beruht diese Kraft im Evangelium? In Gott natürlich. Gott ist stark, Gott ist allmächtig. Aber was ist es an seinem Evangelium spezifisch, das seine Kraft zum Heil ausmacht? Paulus identifiziert es sofort mit diesem Denn. Denn die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart. Die Gerechtigkeit wird nicht versteckt, wird nicht verkleidet, wird nicht weggetan, sondern offenbart, zur Schau gestellt, unverfälscht und ungeschönt. Aber halten wir mal kurz inne. Gerechtigkeit und Heil zusammen? Wirklich? Ist es nicht vielmehr so, dass Gottes Gerechtigkeit mich verurteilt? Ich bin ja nicht gerecht. Gott ist gerecht. Also eine Offenbarung der Gerechtigkeit ist gar nicht gut für mich. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Mit Gottes Gerechtigkeit zu Gesicht zu kommen, ist mein Untergang. Bringt mich um. Denn ich bin ungerecht und du bist ungerecht. Das ist eine riesige Diskrepanz. Das ist ein riesiges Problem. Und dass Gott dieses Problem löst und überwindet, zeigt seine Kraft. Die Kraft des Evangeliums. Das Evangelium von der Vergebung und Heilung Jesus Christus ist das Instrument der Kraft. So wendet Gott diese Kraft an, seine Kraft. Sein Instrument ist das Evangelium. Das Heil, die Errettung, die Erlösung in Christus sind nicht süße Worte, sind nicht leere Versprechungen. Es ist nicht gebracht durch optimistisches Denken oder Verschonungen. Gott packt das Problem an. Das Problem der Ungerechtigkeit, das Problem der Sünde packt er an der Wurzel. Und er flickt es, er repariert es. Er macht uns wieder gerecht. Weil nur die Gerechtigkeit kann bestehen vor Gott. Er muss uns wieder gerecht machen. Und das ist seine enorme Leistung, die durch das Wort des Evangeliums kommuniziert und angewendet wird. Das Evangelium ist nicht schwach. Die Gnade ist nicht billig. Die Gnade ist teuer. Und das Evangelium ist mächtig. Aus Glauben zu Glauben, schreibt Paulus. Interessante Ausdrücke, wir können wahrscheinlich stundenlang uns unterhalten, was das bedeutet, aus Glauben zu Glauben, mit diesen Präpositionen spielen. Paulus rühmt auf jeden Fall, sind wir uns einig, er rühmt den Glauben. Der Glaube ist wichtig hier in diesem Geschehen. Das Heil kommt nicht um den Glauben herum. Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, steht es im Vers 16. Der Glaube ist alles. Die bereitwillige und vollständige Annahme des Werkes Jesu Christi zum Heil, ohne eigenes Dazutun. Und da denken wir an die Frage 60 von Heidelberger, die wir gerade vorhin angeschaut haben. Er ist unsere Gerechtigkeit. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und das wurde schon im Alten Testament vorhergesagt. Jeremia zum Beispiel, Jeremia 33, 16. Der Prophet Jeremia, der schaut auf den Messias voraus und er sagt, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Nicht nur der Herr ist gerecht, sondern der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Wie konnte er das sagen? Weil er von Christus spricht und von dem Werk Jesu Christi. Und das ist Gottes Kraft alleine. Gott rettet dich alleine. Du tust nichts. Und die Verkündigung dieser Tatsache, das ist das Evangelium. Und deswegen ist sie kräftig, weil sie die ganze Arbeit allein leistet. Also, dass Gott die Gerechtigkeit anpackt an der Wurzel, das ist stark. Dass wir uns in Jesus Christus nicht länger vor der echten Gerechtigkeit fürchten müssen, das gibt uns Kraft. Und Zuversicht. Also Kraft, das war das erste Wort, mit der wir versuchen, die Gerechtigkeit etwas auszumalen. Kraft. Und das zweite Wort war Leben. Am Schluss unseres Abschnittes, ganz am Schluss vom Vers 17, kommt in meiner Übersetzung, wahrscheinlich in deiner Übersetzung, auch im Originalen, kommt das Wort Leben. Paulus zitiert einen alttestamentlichen Propheten, den Habakuk. Er zitiert Habakuk und sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und ich glaube, nicht zufällig schreibt er seinen Satz so, dass dieser schöne Begriff des Lebens ganz am Schluss steht. Dort enden wir im Leben, das ewige Leben. Das ist unser Trost, denn die Ungerechtigkeit tötet. Paulus sagte später in Römer 6, ihr kennt wahrscheinlich diesen Vers, war ein Vers zum Auswendiglernen in der Sonntagsschule, denn der Sünde Sold ist Tod oder der Lohn der Sünde ist der Tod. Tod, das ist nicht Leben, es ist das Umgekehrte vom Leben. Und das war immer so. Und Gott hat gesagt, ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose, Kapitel 2, als Gott zu Adam spricht und dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Du darfst nicht von diesem Baum essen. Wenn du davon isst, was? Du wirst sterben. Tod. So einfach ist, brutal vielleicht, aber einfach, so einfach ist es. Isst von diesem Baum, du wirst sterben. Ich sage, du solltest nicht von diesem, wenn du gerecht bist, wirst du mir gehorsam sein, du wirst nicht essen. Isst du davon, du wirst sterben. Der Ungehorsam vor dem Herrn und dem Schöpfer ist Ungerechtigkeit. Tod ist die sichere Folge. Und das blieb so ein Gesetz von Mose. Den Bund mit dem dazugehörigen Gesetz halten, das bedeutet Leben. Den Bund brechen, das bedeutet Tod. Auch in der Poesie, Psalm 1, Vers 6, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen oder der Freveler führt ins Verderben. Gerechtigkeit und Leben also, die gehören zusammen, toll, sollen wir eigentlich wissen aus der Schrift, aber der Apostel, ich meine, lacht er über uns, wir sind nicht gerecht? Wir haben keine Aussicht eigentlich auf das Leben. Lacht er über uns? Das ist sicher eine alte Wahrheit. Das ist richtig, dass Gerechtigkeit Leben bedeutet, aber das ist völlig unerreichbar. Wir Ungerechten werden sterben. Wir werden ewig verloren gehen. Aber hier, wie eben gesagt, hier kommt die Kraft des Evangeliums zum Spielen. Die Verheißung, die Verleihung des ewigen Lebens. Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Johannes 10, 10. Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus kehrt alles um. Erinnern wir uns an das Doch in der Heidelberger Antwort 60. Jesus kehrt alles um. Und hier, Johannes 11, sagt er, Johannes 11, er ist im Gespräch mit Martha vor dem Grab Lazarus, der gestorben ist. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus kehrt das um. Leben in Jesus. Und hier ist der Glaube. Wer an mich glaubt, sagt Jesus. Und Paulus sagt es auch. Der Gerechte wird leben. Das ist prinzipiell nichts Neues dabei. Das weiß jeder, der die Bibel liest. Auch von Genesis weg. Aber Gott sei Dank gilt für uns, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das war schon für Abraham so. 1. Mose 15, 6. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Das war bei Habakkuk so. Paulus zitiert Habakkuk. Und das ist auch für uns als Glaubenskinder Abrahams so. Ob Jude oder Grieche, in Jesus Christus ist Leben und ohne ihn ist kein Leben. Also unser Leben ist keine bange Hoffnung, nur ich hoffe, ich werde leben, ich hoffe, ich kriege das ewige Leben. Es ist nicht ein Vielleicht, wenn du gut bist, kommst du in den Himmel. Das Leben in Gott ruht auf der Gerechtigkeit. Denn. Das Evangelium, die Kraft liegt in der Gerechtigkeit. Das Leben ist verdient. Nicht von dir verdient, nicht von mir verdient, aber von Jesus verdient. Jesus hat das verdient, weil er gerecht ist. Nicht, dass wir es verdient haben, aber weil Jesus Christus es verdient hat. Niemand kann sein Leben von ihm wegnehmen. Der Teufel nicht. Niemand kann sein Leben von Jesus wegnehmen. Das heißt, niemand kann dein Leben von dir wegnehmen, wenn du in Jesus Christus bist. Amen. Das ist die wunderbare Gerechtigkeit Gottes. So könnten wir mit diesen zwei Begriffen schnell aus diesen Versen, relativ schnell, vielleicht etwas intensiv, die Gerechtigkeit etwas ausmalen und bestaunen. Die Gerechtigkeit ist vielleicht doch etwas beängstigend, ist ein ernster Begriff, aber in Jesus müssen wir keine Angst haben. Wir dürfen Gott annehmen, wir dürfen zu seinem Thron kommen, da wir mit der Gerechtigkeit Christi gekleidet sind. Wir kommen mit seiner Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit gibt uns Kraft und Leben. Also lass dich nicht von Selbstgerechtigkeit in die Irre führen. Geh nicht auf selbstgerechte Wege. Die sind verleitet. Verwerfe die Selbstgerechtigkeit. Trachte nach der echten Gerechtigkeit. Trachte nach Jesus Christus. Und alles, was du brauchst, verspricht Jesus, wird dir hinzugefügt werden. Matthäus Kapitel 6. Amen.
Amen.
Beten wir. O Vater, wir sind so dankbar, dass, wenn wir es wagen, in so ein Thema hinein, der Gerechtigkeit, deine Gerechtigkeit, finden wir müssen doch keine Angst haben, denn du bist gnädig. Und Jesus war gerecht, ist gerecht und ist mächtig. Und hat unser Leben verdient. Und so kommen wir in seine Gerechtigkeit zu dir. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Das kann niemand wegnehmen. Wir kommen nicht nur in Hoffnung, in bange Hoffnung, wir kommen in sichere, lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Und wir stehen in seiner Gerechtigkeit. Hilf uns, Herr, immer mehr zu verstehen, was es bedeutet, als Gerechte in dieser ungerechten Welt zu leben. Hilf uns dabei, lehre uns, ermutige uns, halte uns in deine Hand. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.
Amen.